Herr Bundesminister Schäuble, Sie haben im Verlauf Ihrer politischen Karriere sehr viel Erfahrung sammeln können. Sie waren zweimal Bundesinnenminister, einmal Bundesminister für besondere Aufgaben. 2003 standen Sie auch zur Wahl für das Amt des Bundespräsidenten. Sie haben viele wichtige und wichtigste Ämter in der CDU bekleidet. Auf was kommt es in der Politik eigentlich an?
Ich glaube, es kommt in der Politik ganz entscheidend darauf an, dass man weiß, dass man eine große Verantwortung trägt. Je höher man in der politischen Laufbahn kommt, ich habe ja, als ich vor 35 Jahren als junger Abgeordneter angefangen habe, mir auch nicht vorstellen können, dass ich einmal Mitglied der Bundesregierung sein würde, Bundesinnenminister, Chef des Kanzleramts, den Vertrag zur deutschen Einheit verhandelt habe, was ein Höhepunkt in meinem politischen Leben damals 1990 gewesen ist. Aber je mehr man dann auch Erfahrungen sammelt, umso mehr empfindet man, dass es eben nicht, dass es Freude ist. Man möchte ja gerne gestalten, Macht haben, aber dass es in Wahrheit eine große Verantwortung ist und man empfindet es dann mehr als Last. Dann kommt hinzu das Wissen, dass man es noch so gut machen kann und man entscheidet doch nicht alleine, ob man Erfolg hat oder nicht. Das hilft dann auch ein wenig, die Last zu tragen.
Haben Sie eigentlich in Ihrer Jugend gedacht, dass Sie Politiker werden würden oder ist Ihnen was anderes vorgeschwebt auch in Ihrer Jugendzeit?
Also, als ich mich mit der Frage beschäftigt habe, was möchte ich einmal beruflich machen, habe ich nicht daran gedacht, dass mein Beruf Politik sein würde, sondern ich hatte eigentlich gedacht, deswegen habe ich auch Jura studiert, habe auch als Jurist in der Steuerverwaltung gearbeitet, bin Anwalt gewesen. Ob ich nun als Anwalt mein Leben lang gewesen wäre oder ob ich Richter geworden wäre, was ich auch lange überlegt habe, weiß ich nicht, aber die Frage ist am Ende nicht mehr zu beantworten. Ich habe mich schon in jungen Jahren für Politik interessiert. Vermutlich kommt das irgendwie durch den Einfluss meines Vaters. Auch mein Bruder, mein jüngerer Bruder, ist ja auch lange Jahre Minister in der Landesregierung in Stuttgart gewesen. Insofern liegt eine Vermutung nahe. Wir sind drei Brüder politisch sehr interessiert. Ich habe mich auch in der Freizeit politisch engagiert. Und wie es so ist, wenn dann etwas, was man als Freizeitbeschäftigung, als Hobby macht, plötzlich zum beruflichen Inhalt wird, dann ist das eine Chance, vielleicht auch eine Versuchung. Vielleicht ist das gar nicht klug, in jungen Jahren schon Abgeordneter zu werden. Ich bin jetzt 35 Jahre Abgeordneter. Ich habe es auch nie bereut, muss ich dazu sagen. Ich bin in allen Höhen und Tiefen eigentlich glücklich, dass diese Möglichkeit in meinem Leben geschenkt worden ist. Ich bemühe mich, die Sache zu durchdringen und Lösungen zu finden, von denen ich glaube, dass sie aus der Sache heraus richtig sind. Deswegen würde ich mich nicht als Taktiker sehen. Ich weiß nicht, ob ich Stratege bin. Das ist so anspruchsvoll. Aber es gibt schon Dinge, wo man auch im Sinne von Max Weber dicke Bretter bohren muss, wo man also wissen muss, ich beziehe eine Position, wo ich heute und auch in den nächsten vielleicht auch Jahren keine Mehrheit bekommen werde. Und trotzdem bin ich überzeugt, es ist richtig, ich kämpfe dafür, ich überprüfe immer wieder auch meinen eigenen Standpunkt, um es dann irgendwann doch zu erreichen. Wobei man allerdings auch hinzufügen muss, mein Verständnis für Demokratie beruht auch auf der Grundannahme, dass es nicht eine richtige Entscheidung gibt, dass es eben in den politischen Dingen auch nicht die Wahrheit gibt, sondern dass Wahrheiten auch veränderlich sind, dass man Entscheidungen auch in der Lage sein muss zu korrigieren, dass also das, was Karl Popper als das Prinzip der offenen Gesellschaft beschrieben hat, die Korrigierbarkeit von menschlichen Entscheidungen schon eine wichtige Voraussetzung für Freiheit und Demokratie ist. Na, ich bin aktuell in einer noch nicht ganz einfachen Debatte in Deutschland über die Frage, dass wir den Sicherheitsbehörden, den Polizeien, unter ganz engen Voraussetzungen, über die man diskutieren muss, aber wir müssen ihnen eine Möglichkeit geben, aufgrund richterlicher Entscheidung zur Abwehr der Gefahren aus dem internationalen Terrorismus auch Online-Durchsuchungen zu machen. Mir war von vornherein klar, dass das ein Thema ist, wo man Gefahr läuft, dass es ein großes Unbehagen in der Öffentlichkeit gibt, weil die Menschen natürlich dazu neigen, diese Internettechnologien verstehen sie auch gar nicht so ganz. Das ist einem ein wenig unheimlich und die Leute möchten natürlich nicht, dass der Staat ihre Computer überwacht. Das ist auch gar nicht geplant. Aber das kann man so leicht öffentlich so darstellen, dass man da eben dann als derjenige dargestellt wird, öffentlich, der alle überwachen möchte. Kommt hinzu, dass viele Menschen den staatlichen Stellen ja unterstellen, sie würden etwa zum Zwecke der Steuerfahndung die Menschen gerne überwachen. Darum geht es mir gar nicht. Ich bin auch nicht Finanzminister. Ich brauche zur Wahrnehmung meiner Verantwortung für die Sicherheit, für die Polizeibehörden ein Instrument, um bei schweren Bedrohungen aus dem internationalen Terrorismus unter engen Voraussetzungen, notfalls auch in Computer, soweit man es technisch überhaupt schafft, Einblick nehmen zu können. Und da war mir klar, das wird eine heftige Auseinandersetzung, die wird meine persönlichen Werte in Umfragen beeinträchtigen. Aber um der Sache willen, um meiner Verantwortung als Innenminister willen, ist das alternativlos notwendig. Und wenn ich dafür nicht eintrete, kann ich ja nicht verlangen, dass die Familienministerin oder der Umweltminister das macht. Das muss ich schon, das ist Teil meines Amtes.
Aber fühlen Sie sich manchmal auch missverstanden, wenn Sie solche, sagen wir, dieser Kampf gegen den Terror, um die es ging, um die gezielte Tötung von Terrorverdächtigen, hat ja viel Aufsehen und auch Kritik auf höchster Stelle ausgelöst. Fühlen Sie sich auch missverstanden?
Ja, in der Frage bin ich natürlich gründlich missverstanden worden. Wer immer das gemacht hat, da kann man sich dann auch ärgern, jedenfalls wenn es von Verantwortlichen gemacht wird oder gar von Menschen, die hohe Verantwortung haben. Ich habe ja lediglich gesagt, dass die internationale Rechtsordnung, die nationale übrigens auch, auf die moderne Bedrohung durch asymmetrische Kriegsführung, Selbstmordattentäter, internationalen Terrorismus nicht wirklich vorbereitet ist. Und ich habe es an dem Beispiel erläutert, dass auch in dem Fall der Operation Enduring Freedom, die ja in der Charta der Vereinten Nationen eine Verteidigungsmaßnahme ist, wo also der Weltsicherheitsrat ja entschieden hat, die Vereinigten Staaten sind angegriffen und sie haben das Recht, sich dagegen zu verteidigen. Daraus ist dann gemacht worden, ich hätte die gezielte Tötung von Terrorverdächtigen in Deutschland gefordert. Das ist von manchen Menschen ist das ein törichtes Missverständnis, von anderen war es bewusst und dann ist es wirklich bösartig. Das ist dann auch verletzend, das ist wahr. Wenn man das Glück hatte, wie ich, Große unserer Zeit aus der Nähe zu erleben, dann sieht man, dass sie, auch wenn sie ganz groß sind, Menschen sind. Mit allen Fehlern, mit allen Versuchungen, mit allen Fehlbarkeiten, dass sie natürlich auch große Leistungen zustande bringen. Deswegen, ich habe nicht wirklich ein Vorbild, nicht in diesem Sinne. Aber ich finde, dass diejenigen in der Geschichte, die, wenn es ganz wichtig gewesen ist, dann auch bei allen Anfechtungen persönliche Verantwortung übernommen haben und ihr eigenes Interesse hinten angestellt haben, dass die dann schon etwas haben, was man sich als Vorbild wünscht. Ich finde diejenigen, die im Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Deutschland Verantwortung übernommen haben, nehmen Sie Pater Delp, über den ich einmal eine Gedenkrede gehalten habe, nehmen Sie Bonhoeffer, da können wir dann lernen, erstens, was für ein Glück wir haben, dass uns solche Herausforderungen nicht gestellt werden. Die Bescheidenheit, dass wir nicht wissen, ob wir in der Lage wären, wenn wir vor solche Herausforderungen gestellt würden, dem standzuhalten. Das Wissen darum, dass es oft von Kleinigkeiten abhängt, ob man davon abhält. Und davon lernt man dann etwas von meinem Verständnis von menschlicher Existenz und von dem Angewiesensein des Menschen auf etwas, was außerhalb der menschlichen Verfügung steht. Ich bin jemand, der in der Tat die Überzeugung hat, dass man notfalls auch Entscheidungen treffen muss, dass man notfalls auch, dass man dem Unrecht und der Bedrohung standhalten muss. Dass man, also insofern bin ich dann eher ein Falke. Man darf nicht jedem Streit ausweichen, aber ich bin jemand, der ganz davon überzeugt ist, dass wir immer gescheitert sind, wenn es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Insofern habe ich auch immer in den Auseinandersetzungen um den Irakkrieg, das Wort des damaligen Papstes zitiert, und zwar mit großem Respekt, als Nicht-Katholik, bin Protestant, aber mit großer Zustimmung. Wenn es erst einmal zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, dann ist es immer Ausdruck von menschlichem Scheitern. Denn eigentlich muss ja unser Streben sein, zu verhindern, dass es das überhaupt braucht. Unabhängig von der konkreten Frage. Und in dem Sinne wäre ich dann auch taube. Aber ich glaube dann wieder, dass der Mensch so ist in seiner Doppelnatur, die Protestanten sagen, zur Freiheit berufen und doch in der Schuld verstrickt. Er braucht eben auch die rechtliche Begrenzung. Deswegen braucht es auch den Staat, deswegen braucht es das Recht und es braucht die Macht, um das Recht durchzusetzen. Der Mensch braucht eine Ordnung, weil er ohne Grenzen und ohne Begrenzung nicht leben kann auf dieser Welt.
Was würden Sie im Grundgesetz der Bundesrepublik ändern?
Also von der grundsätzlichen Architektur des Grundgesetzes gar nichts. Es ist eine sehr bewährte Ordnung unseres freiheitlichen Rechtsstaates und sie hat sich ja entgegen aller Skepsis nach der nationalsozialistischen Vergangenheit und der geringen demokratischen Erfahrung meines Volkes ungeheuer viel Stabilität erwiesen. Sie hat die Stürme der deutschen Teilung, des Ost-West-Gegensatzes überstanden. Sie hat die deutsche Einheit gut gemeistert mit dieser Ordnung. Wir haben partielle Anpassungen, immer wieder notwendig. Das ist klar, jede Ordnung, gerade wenn sie auch so durchformuliert ist, wie die Deutschen in ihrer Neigung zum juristischen Perfektionismus das gerne haben, muss immer wieder angepasst werden, weil die Welt sich verändert, weil die grundlegenden Fragen bleiben dieselben, aber die Einzelheiten verändern sich und da muss eine Verfassung, wenn sie so detailliert geregelt ist, natürlich auch angepasst werden. Wenn man sich darauf beschränkt, wie die Briten, ohne eine geschriebene Verfassung Grundwert festzulegen, braucht man gar nichts ändern. Wir in Deutschland müssen sie anpassen, aber nur damit die grundsätzliche Ordnung, also Gewaltenteilung, die Menschenrechte, die Freiheitsrechte, die föderale Struktur, in das wir, dass nicht alle Macht auf zentralstaatlicher Ebene gebündelt ist, dass wir das, sondern ein bisschen Bund, Ländern, auch Kommunen verteilen. Das alles sind richtige, grundlegende Entscheidungen, dass wir ein parlamentarisches Regierungssystem haben, wo wir den Regierungschef nicht in direkter Wahl wählen, wie Frankreich oder die Vereinigten Staaten von Amerika. Darüber kann man trefflich unterschiedlicher Meinung sein. Wir haben mit unserem parlamentarischen Regierungssystem, das ja dem britischen Westminster-System nachgebildet ist, gute Erfahrung gemacht und insgesamt hat sich unser Grundgesetz wohl bewährt.
Herr Bundesminister Dr. Schäuble, würden Sie uns sagen, ob Sie für ein Verbot der NPD sind oder nicht?
Ich bin zunächst einmal, finde ich die Entscheidung unseres Grundgesetzes richtig, dass das Verbot einer Partei die Ultima Ratio sein muss. Und deswegen hat die Verfassung und die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts für das Verbot einer Partei sehr hohe Hürden aufgestellt. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung, die man machen muss, ist, jede Form von Extremismus und ist mir zuwider und Rechtsextremismus ist in Deutschland nach dem Versagen in den Zeiten des Nationalsozialismus ohne dies etwas derartig Unanständiges und Widerliches, dass man sich immer beherrschen muss, um damit nicht allzu unfreundlich zu reagieren. Die dritte Bemerkung ist, und jetzt da wird es dann eine Frage der praktischen Entscheidung und auch der sachlichen Richtigkeit. Wir beobachten die NPD, die wir als eine verfassungsfeindliche Partei einschätzen, was aber für ein Verbot noch nicht ausreicht, auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts müssten wir wohl diese Beobachtung einstellen, um bei einem Verbotsverfahren, was ein paar Jahre dauert, erfolgreich sein zu können. Und nun kann man darüber streiten. Die meisten sagen, es ist nicht zu verantworten, diese Beobachtung einzustellen. Im Übrigen würde die NPD dann in den Jahren versuchen, sich nach außen so darzustellen, dass sie nicht verboten wird. Das kann man ja machen. Das heißt, die Gefahr, dass ein neues Verbotsverfahren wieder scheitert, ist so groß, dass ich mit der Mehrzahl derjenigen, die das nicht ideologisch betrachten, sondern aus fachlicher Richtigkeit, mit der Mehrzahl der Juristen sehr zurückhaltend bin, was die Chancen eines neuen Verfahrens anbetrifft. Und den Triumph möchte ich der NPD nicht gönnen, dass wir noch einmal ein Verfahren machen und wieder bei dem Verfassungsgericht scheitern. Dann bin ich schon der Meinung, wir sollten uns wieder darauf besinnen, wir müssen den Extremismus politisch so überzeugend bekämpfen, dass Menschen nicht NPD wählen, dass sie keine, wenn wir, das muss uns eigentlich gelingen, dass Ausländerfeindlichkeit, Extremismus oder gar noch dieser dumpfe Neonazismus wirklich außerhalb dessen sind, wofür man Menschen in Deutschland überzeugen kann.
Vieles im Guten wie im Bösen kann man in der Rückschau vielleicht besser, emotionsloser, präziser einschätzen. Was steht unter dem Schlussstrich der CDU-Spendenaffäre, Herr Minister, heute? Nicht im Detail, sondern unter dem geschichtspolitischen Aspekt.
Da bin ich ein bisschen befangen, weil ich darunter persönlich ja viele, wie ich finde, auch ganz ungerechtfertigte Anfeindungen zu erleiden hatte. Ich selber habe in Sachen Parteispende ja nun wirklich mich völlig mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich war auch überrascht, dass doch in einem erheblichen Maße sich auch die Parteiführung zu Zeiten nicht an die geltenden Regeln gehalten hat. Und deswegen finde ich, die Lehre muss sein, gerade diejenigen, die politische Verantwortung tragen, müssen in der Wahrnehmung, im Respekt der Gesetze vorbildlich sein und sie dürfen da nicht der Versuchung widerstehen, dem auszuweichen. Natürlich steckt auch das Problem dahinter, die Finanzierung von Parteien ist in einer Gesellschaft, wo man den Wert ehrenamtlichen Engagements nicht mehr so hoch schätzt. Wo im Übrigen durch die Professionalisierung von Wahlkämpfen, schauen Sie einmal an, welche Summen im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, im Vorwahlkampf jetzt schon sind, eine so schwierige Frage geworden, dass man diejenigen, die Verantwortung für die Parteien tragen, dann auch wieder ein Stück weit nachvollziehen kann, dass sie sagen, wir müssen ja irgendwie schauen, dass wir Wettbewerbsgleichheit haben. Trotzdem, wenn diejenigen, die sich um die Verantwortung für diese freiheitliche Demokratie bemühen, selbst sich nicht daran halten, ist das ein schwerer Schaden. Und deswegen ist es richtig, dass wir da ohne Ansehen der Personen aufgeklärt haben.
So, vielen Dank, dass Sie auch dieser nicht ganz angenehmen Frage so offen beantwortet haben. Wer war nun in Ihrer Jugendzeit, Herr Minister, für Sie die wichtigste Persönlichkeit? War es Ihre Mutter? War es vielleicht Ihr Vater? Was würden Sie gerne von Ihrer Jugendzeit erzählen? Welche Persönlichkeiten haben Sie denn besonders beeindruckt oder vielleicht sogar beeinflusst?
Ja gut, das ist eine Frage, die kann man nicht beantworten. Das wechselt ein wenig, ob Vater oder Mutter. Wir hatten jedenfalls das Glück, dass wir eine behütete Kindheit hatten. Ich habe meine Brüder schon erwähnt. Unsere Mutter hat sich, wie das in dieser Generation ja oder bei Müttern immer der Fall gewesen, unheimlich für ihre Kinder engagiert und für ihre Familie. Unsere Eltern haben eine alles in allem, soweit man das als Kinder beurteilen kann, nicht nur lange, sie waren über 65 Jahre verheiratet, hatten sie das Glück, sondern auch glückliche Ehe gehabt. Das hat uns natürlich alle ziemlich geprägt. Insofern, wir diskutieren, wir drei Brüder treffen uns jedes Jahr am Hochzeitstag unserer Eltern, weil wir gesagt haben, nachdem die Eltern gestorben waren, wir müssen einen Tag haben, wo nur wir drei Brüder zusammen sind, um uns auch daran zu erinnern. Und dann diskutieren wir gelegentlich darüber, wer war jetzt wichtiger, was eine völlig sinnlose Diskussion ist. Aber sie ist immer spannend, weil man das so ein Stück weit dann im Auf und Ab auch empfindet. Ansonsten als junger Mensch, Vorbilder hat man, ja gut, als ich jung war, waren natürlich die großen Fußballer. Fritz Walter war so ein großes Vorbild für mich, aber das wechselt dann so. In der Politik waren wir natürlich alle in der Nachkriegsgeneration von Adenauer am Ende ungeheuer beeindruckt. Aber das hat sich dann auch wieder gelegt, nicht? Und sonst hat man seine Vorbilder, je nachdem, welche Bücher man gerade liest. Nicht? Eine Zeit lang hat jeder deutsche Junge mal Karl May gelesen, dann war es eben Old Shatterhand oder Winnetou. Und dann kommen noch andere und dann kommt die Phase, wo man nicht mehr so große Vorbilder hat.
Vor 17 Jahren, am 12. Oktober 1990, wurden Sie bei einem Attentat während einer Wahlkampfveranstaltung schwer verletzt. Seither sind Sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Würden Sie den Hörern von Radio Vatikan über die seelischen Auswirkungen dieser bitteren Stunde etwas sagen wollen, Herr Minister?
Ja, die erste Antwort ist, aber das muss man mit der Ironie verstehen, zu der die Alemannen fähig sind, ich bin durch diesen Anschlag und seine Folgen kein besserer Mensch geworden. Ich hoffe, ich bin auch kein schlechterer Mensch geworden. Die seelischen Auswirkungen waren für mich, oder sagen wir mal, die psychischen zunächst einmal relativ gering, weil ich das Glück hatte, weiter politisch tätig sein zu können. Viele, die eine ähnliche Verletzung erfahren, also querschnittsgelähmt oder ähnliches, einen ähnlichen Schicksalsschlag, verlieren dann ihren Beruf, können nicht mehr tätig sein. Ich hatte einen Beruf, konnte weiterhin tätig sein, in einem Maße, was mich ja fasziniert, weit über das normale Maß hinaus. Das hat mir natürlich ungeheuer geholfen, da mit der veränderten Lebenssituation so ranzukommen, wie meine Frau und meine Kinder. Ich habe auch das Glück, eine Familie zu haben, die gut zusammenhält und die sich gerade dann auch in solchen Herausforderungen ungeheuer bewährt. Ich habe im Übrigen damals gespürt, das war eine meiner größten Belastungen, meine damals schon alten Eltern, die haben furchtbare Probleme damit gehabt, dass ihr Sohn im Rollstuhl war. Und sie konnten, meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich doch nur an deiner Stelle sein könnte, nicht? Und ich habe immer gesagt, Mama, es ist gar nicht so schlimm. Aber es hat ihre letzten Jahre im Grunde ungeheuer verbittert, belastet, viel mehr als mich selber. Aber das ist bei einer Mutter, auch bei einem Vater wahrscheinlich ganz unvermeidlich. Aber natürlich ist mir, um das auch zu sagen, durch diese Erfahrung schon bewusster geworden. Und seitdem denke ich das auch oft. Wir sollten all dem, was auf dieser Welt ist, nicht allzu viel in die Dauerhaftigkeit vertrauen. Es kann von einer Sekunde auf die andere ganz anders sein. Schauen Sie, ich hatte mit dem Tag der deutschen Wiedervereinigung, der war am 3. Oktober 1990, gewissermaßen den Höhepunkt in meinem politischen Leben, denn ich war für den Vertrag zur deutschen Einheit zuständig. Ich habe als Innenminister auch die Feierlichkeiten zu organisieren gehabt. Es war unglaublich. Es war ein unglaublicher Glücksgefühl, das alles geschafft zu haben. Und genau 9 Tage später lag ich im Krankenhaus, mehr tot als lebendig. Und danach war vieles nicht mehr wie zuvor. Und dann habe ich wieder festgestellt, dass dann hinterher vieles doch wieder so war. Zunächst einmal kann man sich gar nicht vorstellen, wie kommt man damit zu Rande, wenn man mich vorher gefragt hätte. Und dann stellt man fest, nein, man wird doch gehalten. Es wachsen einem dann Kräfte zu, die man vorher gar nicht gehabt hätte. Und das hat mir ein ganz neues Maß an Gottvertrauen gegeben. Mir hat ein evangelischer Bischof, mit dem ich aus anderen Gründen bekannt war, geschrieben, was mir viele geschrieben haben, jene berühmten Worte von Bonhoeffer, nicht, von unsichtbaren Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir gewiss. Und hat dazu geschrieben, wie das genau geht, weiß er auch nicht, könne er mir auch nicht sagen. Aber was er mir sagen könne, sei, irgendwie würde es wirken. Und so ist mir es auch gegangen.
Sie haben, glaube ich, kürzlich erst einmal die Lutherbibel als Ihre Bibel bezeichnet. Was bedeutet für Sie das Buch der Bücher? Greifen Sie oft zurück auf dieses Buch?
Naja, ich bin zunächst einmal versuche ein treues Glied meiner evangelischen Kirche zu sein. Das heißt, ich gehe, wenn immer ich kann, sonntags in den Gottesdienst. Ich lese gelegentlich auch in der Bibel, aber vor allen Dingen liegt mir daran, im sonntäglichen Gottesdienst die Bibelworte zu hören und auch die Auslegung. So, ich lese, wenn ich kann, auch die Tageslosungen, nicht jeden Tag, aber doch oft. Und das ist ein Teil dessen, was ich glaube, was mir in dieser Welt und hoffentlich auch in einer anderen Haltung Geborgenheit vermittelt.
Das Buch von Kardinal Ratzinger, Jesus von Nazareth, dem jetzigen Papst Benedikt, haben Sie noch nicht gelesen. Doch. Haben Sie tatsächlich gelesen?
Das habe ich ziemlich schnell, bald gelesen, weil es mich sehr interessiert hat, auch als Protestant, wie er sich damit, und ich finde, es ist ein großartiges Buch, was auch einem Protestanten sehr viel gibt, und ich habe auch einen ungeheuren Respekt, wie er damit umgeht. Ich kann mir aus der relativen Distanz eines Protestanten vorstellen, dass es ja keine ganz einfache Sache ist, als Papst ein Buch zu veröffentlichen, was er teilweise noch geschrieben hat, als er nicht Heiliger Vater gewesen ist. Und wo er ja auch ausdrücklich auch im Vorwort schreibt, dass er natürlich nicht die Autorität dieses Amtes in Anspruch nimmt, sich aber trotzdem dieses Buch vorzulegen. Das ist alles fantastisch. Und ich glaube, es wäre schade, wenn er es nicht veröffentlicht hätte.
Würden Sie gerne etwas sagen zu diesem jungen Pontifikat, Benedikt XVI.?
Es steht mir nicht an, darüber Urteile zu geben. Ich habe damals, als ich das Konklave beobachtet habe, gesagt, wenn ich Mitglied des Konklaves wäre, was unwahrscheinlich ist, dann wüsste ich, wen ich wähle. Und erstaunlicherweise fiel die Wahl auf denjenigen, den ich auch gewählt hätte. Ja, weil ich. Aber das ist auch eine sehr laienhafte natürlich Beobachtung. Es war ja nicht einfach, jetzt sage ich das wirklich aus der Distanz des Nicht-Katholiken, nach dem vorigen Papst dieses Amt zu übernehmen, weiterzuführen. Denn jeder Versuch, es gewissermaßen einfach fortführen zu wollen, musste was ganz anderes sein. Es musste aber natürlich die hohen Ansprüche von Milliarden Menschen und Erwartungen, in einer ganz anderen Weise ausfüllen. Das ist nicht einfach. Ich glaube, es ist eine Riesenlast. Und trotzdem darf derjenige, der Papst ist, ja gar nicht das als Last empfinden, geschweige denn zeigen. Und soweit ich das beurteilen kann, finde ich, dass dem Papst Benedikt das in einer Weise gelingt, wo ich als Protestant vermute, das hat er auch nicht nur aus eigenem Vermögen, da wird ihm auch geholfen.
Sie sind evangelischer Christ. Ist Religion, ist Kirche in unserer Zeit eigentlich noch gefragt?
Och, ich glaube nicht, dass wir ohne Kirche leben können, ohne Religion und ohne Kirche. Das glauben manche, das ist ein bisschen in unserer modernen Welt. Wir sehen ja, welchen vielfältigen Gefahren wir ausgesetzt sind. Im Übrigen ist es immer die Menschheit in der Gefahr von Anfang an, dass sie das, was ihr geschenkt ist, durch Übermaß zerstört. Und dagegen Vorkehrungen zu treffen, das können wir Menschen nicht aus, nach meiner festen Überzeugung, nicht aus eigenem. Und deswegen werden wir auch in der Zukunft, das mag sich das eine oder andere ändern, aber wir werden auf Religion angewiesen sein und es wird uns hoffentlich auch in der Zukunft gelingen, den Missbrauch der Religion zu verhindern für fundamentalistische Zwecke. Aber der schlimmste Missbrauch wäre zu glauben, der Mensch sei gewissermaßen allmächtig geworden, er könne alles. Ich habe schon jene Debatte, die wir in Deutschland gelegentlich um die Genforschung oder so Ähnliches geführt haben, die dann so heißt, darf der Mensch, was er kann? Habe ich immer gesagt, das ist eigentlich unsinnig, diese Frage. Denn der Mensch kann gar nicht, was er zu können glauben. Die richtige Frage würde lauten, kann der Mensch denn, was er zu können glaubt? Der kann nicht alles. Und das wird auch dabei bleiben. Und diese Erkenntnis, je besser und je breiter sich diese Erkenntnis durchsetzt, umso besser sind die Chancen, dass wir es nicht selbst zerstören.
Wie ist das Verhältnis, Herr Bundesminister, von Kirche und Staat in Deutschland? Was erwartet sich der Staat von der Kirche und umgekehrt, was erwartet sich die Kirche vom Staat?
Also wir haben in Deutschland ja ein sehr eigenes Verhältnis zwischen Kirche und Staat und wir finden, dass das jedenfalls für Deutschland sich ungeheuer bewährt hat. Wir haben natürlich die Religionsfreiheit, das geht auch gar nicht anders, angesichts der Universalität der Menschenrechte und so. Aber mit aller Religionsfreiheit haben wir eben nicht das Prinzip der strikten Trennung, weil wir wissen, dass unsere freiheitliche Ordnung auf Voraussetzungen beruht, die der freiheitliche Staat, um jenes berühmte Wort von Böckenförde anzusprechen, aus sich selbst heraus nicht schaffen kann. Und daraus folgt im Land der Reformation, das als einziges von den größeren europäischen Flächenstaaten ja im Grunde ungefähr zweigeteilt konfessionell immer gewesen ist, mit der ganzen Vielfalt, auch aus der deutschen Geschichte heraus, dass wir dieses partnerschaftliche Verhältnis haben, von dem ich glaube, dass es jedenfalls für Deutschland, muss für niemand anders übertragen werden, der sich ungeheuer bewährt hat. Wir sind jetzt in der aktuellen Situation, dass ja Muslime, deren Zahl in Deutschland zunimmt, wir haben inzwischen über 3 Millionen Muslime, die in Deutschland leben, und die möchten zum Teil Ähnliches, also Religionsunterricht an staatlichen Schulen und dergleichen mehr. Und dann sagen wir, grundsätzlich schließen wir das gar nicht aus. Nur dann müssen die Muslime in der Lage sein, unserem Staat einen Partner für die partnerschaftliche Durchorganisation von Religionsunterricht oder für die theologische Fakultäten an staatlichen Hochschulen, müssen die Muslime in einer Lage sein, für den Staat ein ähnlicher Partner zu sein, wie es die katholische Kirche, auch mit den Konkordaten, aber natürlich auch die evangelischen Landeskirchen in einer langen Tradition geworden sind. Das hat sich für Deutschland sehr bewährt.
Darf ich noch weiter? Es sind nur mehr 4 Fragen, bitte. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Diese einfache, aber bittere Aussage gilt leider im universalen Umfang. Was kann ein christlicher Politiker konkret tun, um dieser Ungerechtigkeit einigermaßen entgegenzutreten?
Wir müssen wissen, dass es eine immerwährende Aufgabe ist. Gerechtigkeit ist auch etwas, was wir niemals erreichen werden, sondern wo wir aber immer uns drum bemühen müssen. Und deswegen Es ist in der Tat so. Ich glaube nicht, dass in unseren europäischen Gesellschaften objektiv die Armen ärmer werden. Es gibt mehr Entwurzelungsprozesse. Materiell ist die Lage von Armen in Europa in Wahrheit nicht so schlecht, aber die Unterschiede zwischen Reich und Arm werden größer. Und das ist auch ein Missbrauch. Das ist auch diese Gefahr der Übertreibung, die wir vorher erwähnt habe, durch die wir das auch zerstören, die Schamlosigkeit von Reichtum, auch von Streben nach immer noch mehr Geld, auch in einer Selbstbedienungsmentalität in den höchsten Etagen der Wirtschaft teilweise, ist ja auch etwas, was in der Lage ist, diese eigentlich gute Ordnung der sozialen Marktwirtschaft zu gefährden. Das gilt weltweit noch mehr. Und weltweit ist es nun einfach so, wir müssen immer wieder, und ich werbe dafür auch mit großem Nachdruck, klar machen, was in Afrika oder in Teilen Asiens oder Lateinamerikas passiert, ist unsere Sache. Wir können nicht mehr sagen, wir wissen es ja auch, wir wollen ja auch wissen, wir reisen ja auch hin, wir können nicht mehr sagen, es interessiert uns nicht, was in Darfur passiert. Nein, die Verbrechen, die in Darfur geschehen, sind, wir werden daran mitschuld. Natürlich werden Menschen immer, solange sie leben, sind sie immer auch schuldig. Aber es ist unsere Verantwortung, mit ganz davon abgesehen, dass wir Europäer für den Zustand Afrikas und all seine Probleme in der Geschichte mehr Verantwortung auf uns geladen haben, als wir gerne wissen wollen. Und deswegen sich darum kümmern, dann auch darüber nachdenken, kann denn die Art, wie wir leben, ist es überhaupt möglich, dass alle Menschen, wenn sie so leben wollen, die Kant'sche Frage, lebe so, dass alle so sich verhalten würden, nicht? Und daraus dann auch wieder Anstöße zu gewinnen, sich selbst zu mäßigen. Und das wird die Voraussetzung sein, dass diese Welt auch angesichts des ungeheuren Wachstums auch an Menschen, wir haben jetzt 6,5 Milliarden Menschen und demnächst werden es 8, 9, 10 Milliarden Menschen sein, nach den Schätzungen der Vereinten Nationen. Das werden wir nur schaffen, wenn wir in einem größeren Maße bereit sind, einzusehen, dass die Anhäufung von immer mehr Reichtum für einen relativ kleiner werdenden Teil der Menschheit nichts wirklich mit Glück oder Erfüllung und gar nichts zu tun hat.
Sie haben die Migration als eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bezeichnet. In der Bevölkerung, auch unter Christen, wird die Angst vor Überfremdung immer größer. Was sagen Sie, Herr Minister, diesen Menschen? Wie geht eine demokratische Gesellschaft mit diesem Problem um?
Sie muss wissen, dass man Menschen auch überfordern kann. Deswegen, wir müssen zunächst einmal den Menschen sagen, es ist doch keine Bedrohung, wenn Menschen aus anderen Teilen der Welt zu uns kommen. Und es ist ja für uns auch etwas, wo wir anstreben. Schauen Sie sich die Entwicklung im Tourismus an. Wir möchten ja alle Teile der Welt kennenlernen, andere Menschen kennenlernen. Ich sage immer, wenn ich mit Menschen, die genauso sind wie ich oder mit meinem Gnom leben müsste, das würde ich ja nicht aushalten. Also ist Verschiedenheit ja eine Bereicherung und keine Bedrohung. Aber es kann auch Überforderung geben. Und der Mensch, gerade auch angesichts der schnellen Veränderungen, auch gesellschaftlicher Art durch die Entwicklung der modernen Wissenschaft und Technologie, nehmen Sie nur die Informationstechnologien, die ja atemberaubend soziale Verhältnisse, Einzelhandelsstrukturen und vieles andere verändern. Da sucht der Mensch auch wieder Nähe, Orientierung. Deswegen brauchen wir auch Institutionen, die dem Menschen dieses Bedürfnis erfüllen. Wir brauchen eben beides, Weltoffenheit und Verankerung, Verwurzelung. Und dies muss man in einer vernünftigen Balance halten. Deswegen muss man wissen, Migration wird zunehmen, nach allem, was man vorhersehen kann. Die Zukunft ist immer offen, aber Migration wird auf Dauer nur gute Wirkungen haben, wenn sie mit Integration verbunden ist. Also müssen wir dafür arbeiten, und das ist eine Forderung nicht nur an die aufnehmenden Gesellschaften, sondern auch an diejenigen, die sich in andere Teile der Welt begeben, freiwillig oder aus welchen Gründen auch immer, sich zu integrieren, mit anderen zusammenzuleben. Das ist die Voraussetzung. Und daraus ergeben sich dann objektiv auch Begrenzungen. Wenn man da überfordert, dann hat man vielleicht gute Absichten, aber man bewirkt das Gegenteil. Deswegen einer meiner häufiger zitierten Sätze ist auch die Mahnung von Nathan dem Weisen an seine Tochter: Begreifst du, wie viel leichter andächtig schwärmen als gut handeln ist? Soweit wir politische Verantwortung tragen, müssen wir uns auf gut handeln konzentrieren und dürfen uns nicht alleine auf das andächtig Schwärmen verlassen.
Um ein relativ ganzheitliches Bild von Ihnen, Herr Bundesminister, zu bekommen, möchte ich Sie noch fragen, Sie sind ja nicht nur Politiker, sondern auch Familienvater, Ehemann, vermutlich auch Großvater. Was bedeutet Ihnen der Begriff Familie?
Ja, Familie ist für mich, je älter ich werde, umso besser begreife ich das, die wichtigste Institution, die genau dieses Maß an Zusammenhalt oder auch an Geborgenheit vermittelt. Das ist im Alltag nicht so wichtig, aber in existenziellen Situationen, ich habe es erlebt, als ich plötzlich verletzt war, Sie haben den 12. Oktober 1990 jetzt erwähnt, da ist der Familie und wer das Glück hat, eine Familie zu haben, unglaublich wichtig. Auch meine Brüder waren damals für mich neben meiner Frau und meinen Kindern eine unglaubliche Stütze und das ist immer so. Familie ist auch wichtig, ich habe in der Tat auch zwei Enkelkinder und wenn man nun älter wird und erlebt dann, wie die übernächste Generation auch wieder und dass es weitergeht und auch das Zusammenleben von Älteren mit Jüngeren, was einem ja selber dann auch erlaubt, die Tatsache besser zu begreifen und auch damit zu leben, dass eben das Leben immer vergänglich ist und dass es viel schneller geht, als man sich das sehr gelegentlich wünscht. Aber ich sage dann auch wieder, die Tatsache, dass es so schnell geht und dass man es empfindet, es würde so schnell gehen, ist eigentlich ein Ausdruck, dass es gut geht. Denn eigentlich rasen die Tage deswegen, weil wir sie so schön empfinden. Würden wir von morgens bis abends immer nur denken, was es für eine Qual ist, würden wir wahrscheinlich sagen, die Zeit ist bleiern langsam. Deswegen sollten wir auch darüber nicht klagen, sondern eher sagen, wir haben eigentlich viel Grund, dankbar zu sein.